Ja, gestern wurde der neu gewählte Präsident in Südafrika eingesetzt in sein Amt. Der ANC, also die bestehende Regierungspartei, wurde ja wiedergewählt, obwohl man nachweislich 9 Jahre der Korruption zu verbuchen hatte. Und viele sind natürlich dann schon besorgt, na, wird es jetzt nach diesem gleichen Schema weitergehen oder wird sich jetzt endlich etwas ändern? Aber nicht nur in Südafrika blickt man ja so ein bisschen skeptisch in die Zukunft. Ich habe so ein bisschen mitbekommen, heute ist ja Europawahl. Ich hoffe, ihr macht alle von eurem Vorrecht Gebrauch und gebt eure Stimme ab, nicht? Wie wird das Europa von morgen aussehen? Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere auch da so ein bisschen skeptisch ist. Wie wird das alles kommen? Ich kann verstehen, wenn wir so manches Mal frustriert sind, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Und wenn wir uns über das eine oder das andere aufregen und ganz konkret auch über Politiker. Ich lebe in einer Welt, die mir ganz regelmäßig nicht das gibt, wonach ich mich eigentlich sehne. Und selbst wenn ich schöne Momente habe, dann gehen sie sehr schnell vorbei und ich überlege mir, wie kann ich auch die schönen Momente irgendwie ausdehnen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber man freut sich lange, bevor der Urlaub anfängt. Und wenn der Urlaub angefangen hat, dann ist er gleich wieder vorbei. Irgendwie kann man diese schönen Momente nicht ausdehnen. Ich möchte mit euch heute 2 Personen anschauen, die versuchen, ihre Sehnsucht zu stillen. Sie versagen und sie fangen an, das zu bekommen, was sie wirklich brauchen. Wir haben diesen Bibeltext schon gehört. Nein, ich werde jetzt nicht über Polygamie reden oder so. Wir wollen uns als erstes mal den Jakob anschauen. Gott hatte ja Abraham versprochen, dass in jeder der nachfolgenden Generationen es einen oder eine geben wird, die den Glauben an Gott weitergeben wird, bis am Ende dieser Linie jemand kommen wird, der Friedefürst, der Rettung für alle bringen wird. Und Abrahams Sohn Isaac bekommt die Verheißung, dass nicht der ältere, sondern der jüngere Sohn dieser die Linie weitergeben wird. Aber Isaac, der stellt sich quer. Er bevorzugt den älteren Sohn Esau und das Ergebnis ist ja der Start dieser Familientragödie, die sich über Jahrzehnte hinziehen wird. Mit List bekommt Jakob den Segen seines voreingenommenen Vaters und dann muss er sich von seinem wütenden Bruder retten und er flieht zu der Verwandtschaft seiner Mutter Rebekka nach Haran. Und er tut das, weil er Angst hat um sein Leben und er tut es auch mit einer Leere im Herzen, mit einer Sehnsucht nach Bestätigung, nach Liebe. Die Person, die ihn wirklich geliebt hat, die einzige Person, so scheint es, ist seine Mutter. Und nun ist er 1000 Kilometer entfernt in Haran. Und sein Onkel, der hat bereits nach 4 Wochen mitbekommen, was er an dem Jakob hat. Er hat gemerkt, dieser Jakob, der hat ein helles Köpfchen, der kann rechnen, der kann sehr gut organisieren. Den möchte ich gerne einstellen. Und Jakob, der hat seinen Onkel nicht so gut eingeschätzt. Dabei ist dieser Laban ja jemand, der uns schon vorher aufgefallen ist. Und zwar hat er das hinbekommen, seine Schwester Rebekka, die er dann dem Isaak verkauft hat, dass er als Bruder zumindest mal einen ordentlichen Teil dieses Brautpreises bekommen hat. Eigentlich sollte das ja der Vater bekommen, aber er hat das hingekriegt, dass er doch einen Teil davon abbekommen hat. Also dieser Laban, der hat immer einen, ja, sag ich mal so, ein Händchen für einen finanziellen Gewinn bei der ganzen Sache. Er war schon eigentlich immer auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Und auch hier sehen wir ganz strategisch, er fragt nach, ja, was stellst du denn vor? Was sind deine Gehaltsvorstellungen? Auch da sehen wir, er lässt überhaupt nicht irgendwie in seine Karten schauen, die hält er ganz nah an sich. Und jetzt wartet er ab, was wohl Jakob sagen würde. Und er entblößt sich, sag ich mal, er sagt, was auf seinem Herzen ist. Und vor Laban ist das ja fast wie so eine Schwäche. Und er sagt, ich möchte für Rahel 7 Jahre arbeiten. Ich denke, das sind ungefähr 4-mal so viel, was man normalerweise, sag ich mal, für eine Braut zahlen würde. Also wir merken hier, also der Jakob, der sieht nur das eine und das ist Rahel. Sie ist sein Ein und Alles. Wenn er nur sie hätte, dann würde endlich etwas funktionieren in seinem Leben. Dann wäre ich endlich nicht mehr verlassen. Und dann wäre ich nicht mehr bedeutungslos. Dann wäre meine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Liebe, nach Erfüllung endlich gestillt. Und ich denke, Jakob möchte gar nicht erst in eine Verhandlung treten. Er setzt diesen Brautpreis gleich so hoch an, dass klar ist, okay, da muss eigentlich Laban zusagen. Aber Laban sagt gar nicht zu. Vielleicht ist diese Übersetzung, die wir gehört haben, nicht ganz so, zeigt das nicht so auf. Aber im Grunde genommen sagt er ja nur, es ist ja viel besser, ich gebe Rahel dir als irgendjemand anderem. Jakob hat Ja gehört, aber Laban hat nicht Ja gesagt. Ich weiß nicht, wie euch das geht. So manches Mal geht mir das so, dass ich gerne auch mal ein Ja höre, obwohl meine Frau es nicht gesagt hat. Ich habe das Thema angesprochen und für mich, ja, ich habe Ja gehört und dann, wenn es dann soweit kommt, sagt sie, Moment mal, das habe ich ja gar nicht gesagt. Jakob ist, sag ich mal, so verknallt und er hat in Laban seinen Meister gefunden. 7 Jahre, haben wir gehört, verfliegen ganz schnell und es sind für ihn wie nur ein paar Tage. Und dann heißt es wörtlich, jetzt will ich mit ihr schlafen. Seine Sehnsucht ist sehr groß. Er würde irgendwas tun. Und ich denke, heute gibt es ja auch einen ganzen Wirtschaftsbereich, der von dieser Art von Sehnsucht profitiert. Ja, und beim Hochzeitfest gibt es nicht so elektrische Spotlights wie hier. Kein Strom, kein Licht. Und so merkt nicht der Jakob, dass seine Braut vertauscht wird. Jakob geht mit Rahel im Sinn ins Bett und wacht mit Lea auf. Er hat sich das irgendwie alles anders vorgestellt. Endlich würde er glücklich sein, aber kurze Zeit später ist wieder anders, als er sich das vorgestellt hatte. Seine Sehnsucht wurde nicht gestillt. Ein Moment des Innehaltens an dieser Stelle. Von welchen Dingen erwartest du dein Glück? Was soll deine Sehnsucht stillen? Vielleicht der richtige Schulabschluss, der richtige Beruf, der dich eben ganz ausfüllt und der natürlich möglichst dann auch genug Geld abwirft, damit du doch das eine oder andere dir leisten kannst, was du unbedingt brauchst, wie schöneres Wohnen oder ein besseres Auto. Oder vielleicht ist es nur ein Investment, das auch deine Zukunft so ein bisschen überschaubarer wird. Vielleicht doch auch von einem richtigen Partner, der dir dann möglichst täglich beweist, dass du wertvoll, dass du wichtig und dass du geliebt bist. Oder vielleicht ist es deine unersetzliche Position, die du in einem Betrieb einnimmst oder vielleicht auch hier in der Gemeinde, wo dann jeder sagen muss, also ohne dich läuft es nicht. Für welche Dinge setzt du dich ein, dass du das Gefühl hast, mein Leben ist nicht umsonst? C.S. Lewis, ein irischer Philosoph und auch Christ, der schreibt dazu, ich übersetze das aus dem Englischen, das deutsche Buch habe ich nicht, Pardon, ich bin Christ heißt das. Da heißt es, die meisten Menschen, die bereits tief in ihr Herz geblickt haben, wissen, dass all das, wonach sie sich sehnen, etwas ist, was in dieser Welt nicht zu bekommen ist. Es gibt ganz verschiedene Dinge, die alles Mögliche versprechen, aber die nie halten, was sie versprechen. Die Sehnsucht, die in uns erwacht, wenn wir uns verlieben oder wenn wir von einem fernen Land träumen oder etwas Neues anpacken, was uns fasziniert, das sind alles Sehnsüchte, die keine Ehe, kein Reisen und keine neue Fähigkeit jemals erfüllen können. Und ich meine die bestmöglichsten. In dem ersten Moment der Sehnsucht, greifen wir nach etwas, was in der Realität verblasst. Ich denke, jeder weiß, wovon ich rede. Also eine Behauptung, dass wir in dieser Welt unsere Sehnsucht nie ganz gestillt bekommen. Was denkst du von dieser Behauptung? Ich denke, es gibt vier Möglichkeiten. Die erste ist, dass man dieser Behauptung sagt, nein, das stimmt nicht. Lieber gebe ich den Schuld den Dingen, die ich habe, die eben mir das nicht geben, was ich eigentlich brauche. Sie sind es, die Dinge sind es, die versagen. Und jetzt versuche ich, und vielleicht bist du dabei, diese Dinge zu ändern. Also, wenn sich nur meine Umstände ändern würden, wenn ich vielleicht ein anderes Auto, eine erfüllendere Arbeitsstelle oder eine lange Auszeit hätte oder vielleicht einen verständnisvollen Partner, ja dann würde die Welt nochmal anders aussehen. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich sage, okay, es sind nicht die äußeren Dinge, die das Problem sind, sondern das Problem ist bei mir. Ich habe das Problem. Und das hört sich dann so an wie, wenn ich doch nur ein bisschen mehr bestimmend wäre, wenn ich nicht so auf den Mund gefallen wäre, wenn mein Charakter doch ein bisschen anders wäre, wenn ich vielleicht in einem anderen Körper stecken würde, dann. Ich sehe da noch eine andere Möglichkeit und die sehe ich gerade in Südafrika unter den Männern sehr verbreitet. Und das ist die Gefahr, dass man die Hoffnung aufgibt. Die Hoffnung auf Menschen und allgemein auf das Leben. Man wird zu einem Zyniker. Das ist, wenn wir der Überzeugung sind, dass niemand und nichts mir das gibt, was ich brauche. Wenn ich innerlich resigniere, wenn ich also niemandem vertrauen kann. Und ich denke, dann gibt es noch eine vierte Alternative und das hat ja auch gerade C.S. Lewis beschrieben. Können wir da die erste Slide, es sind ja nur zwei Slides, habe ich dabei. Er sagt, wenn in uns ein Verlangen lebt, das durch nichts auf dieser Welt gestillt werden kann, so geht doch wohl daraus hervor, dass der Mensch für eine jenseitige Welt erschaffen ist. Ich bin davon überzeugt, dass meine Sehnsucht hier nie ganz befriedigt werden kann, damit ich endlich auf das höre, was Gott mir sagen möchte. Nur Gott kann mir das geben, was ich eigentlich brauche. Jakob ist abends ins Bett gegangen mit dem, von dem er sein ganzes Glück erhofft hatte, aber am Morgen merkt er, dass es leer war. Jakob ist mehr als enttäuscht. Er ist wütend. Er bemerkt jetzt, Laban hat ihn reingelegt. Ja, ich denke, wir können an dieser Stelle nur spekulieren, wie Laban das hinbekommen hat, dass seine Töchter dieses Spiel mitgemacht hat. Aber eben, Laban ist der Meister und er kann manipulieren wie sonst keiner. Was er macht, ist ganz klar Betrug. Und was hat Laban zu seiner Verteidigung zu sagen? Er sagt, naja, es gibt ja bei uns hier eine Sitte. Erstmal muss die Ältere, dann die Jüngere unter die Haube gebracht werden. Nun, das ist eine Behauptung, die wir nicht nachprüfen können. Also wir können nicht sehen, ob das wirklich so der Fall war. Ich denke jedoch, das war nur eine dumme Ausrede, weil Jakob war immerhin schon 7 Jahre jetzt dort und ich bin sicher, er hätte das mitbekommen, wenn das wirklich eine Sitte gewesen wäre. Ich denke, ganz klar ist hier Unrecht geschehen. Und ich bin ein bisschen erstaunt, wie schnell er hier einfach aufgibt und nachgibt. Laban sagt dann hier, hallo, arbeite noch weitere 7 Jahre und dann machen wir das so und so. Und Jakob macht das. Wie kommt es, dass Jakob auf einmal alles so akzeptiert? Und vielleicht könnten wir dann noch eine weitere Slide anschauen, um das zu verdeutlichen. Im Text heißt es, an unserem Ort, in Klammern, nicht an dem Ort, wo du herkommst, Jakob, Klammer zu, ist es nicht üblich, dass der Jüngere das bekommt, was dem Älteren, dem Erstgeborenen eigentlich zusteht. Und da merken wir, was Jakob hier hört, ist, Moment mal, das bin ja ich. Ich habe das ja gemacht. Ich habe meinem älteren Bruder reingelegt. Und das, was Laban hier sagt, das überführt den Jakob. Er ist schuldig. Und jetzt Jetzt ist Laban die Person, die Gott irgendwie in sein Leben stellt, um das aufzudecken. Schmerz ist es, was er verspürt. Und dieser Schmerz, der überführt ihn, der wird gebraucht von Gott. Er versteht zum ersten Mal, was er seinem Bruder angetan hat. Und Jakob will nicht so sein wie Laban. Und jetzt bekommt er die Gelegenheit, sich zu ändern. Und so ist es, dass Jakob das bekommt, was er braucht. Es ist zwar nur der erste Schritt von vielen, aber im Laufe der Zeit wird Jakob lernen. Hast du vielleicht einen Laban in deinem Leben? Jemand, der dich unfair behandelt? Jemand, bei dem du machtlos bist und der das immer wieder hinbekommt, dich zu spielen? Du regst dich auf, du breitest dich vor, aber jedes Mal kommt es doch so, dass du das Nachsehen hast. Wehrst du dich dagegen? Versuchst es? Ganz bestimmt ist es wichtig, dass man solchen Menschen, sag ich mal, durchschaut und dass man dann auch Grenzen setzt. Aber wenn du meinst, dafür verantwortlich zu sein, dass sich der andere ändert, dann denke ich, ist es nicht richtig. In der Regel schaffst du das nämlich nicht. Das musst du schon Gott überlassen. Und wenn wir diese Geschichte verfolgen, dann sehen wir ja auch, wie Jakob in einer Nacht- und Nebelaktion vor Laban flieht. Und selbst das wäre ohne Gottes Eingreifen schiefgegangen. Viel wichtiger ist doch die Frage, was möchte Gott bei mir durch so eine Person verändern? Was möchte Gott mit mir machen? Ja, Laban hat den Jakob finanziell reingelegt. 14 Jahre ohne Lohn. Aber Laban, der hatte noch was anderes im Sinn mit dem, was er da gemacht hatte. Und zwar wollte er Lea loswerden. Und Lea ist diese zweite Person, die wir uns jetzt anschauen wollen. Wie geht sie mit ihrer Sehnsucht um? In Labans Augen war Lea eine sehr kostspielige Verbindlichkeit. Er war nämlich überzeugt, kein Mann würde sie heiraten, es sei denn, man legt den Mann rein. Und so heißt es in unserer Übersetzung, sie hatte glanzlose Augen. Man kann auch sagen, schwache Augen. Was genau damit gemeint ist, ist umstritten. Da gibt es verschiedene Meinungen. Einmal hätten die Augen blau sein können und angeblich war das nicht so beliebt damals in der Gegend. Oder die Augen waren so ein bisschen mehr außerhalb vom Kopf, dass sie so ein bisschen rausschauten oder sie schielten. Und dann kann man sagen, okay, kann ja alles zutreffen, vielleicht auch alle drei, ich weiß es nicht. Aber wenn wir natürlich den Gegensatz zu der Rahel lesen, dann merken wir, was damit gemeint ist. Von ihr heißt es nämlich, sie hatte eine kurvenreiche, attraktive Figur, sie war bildhübsch und Lea war also alles andere als das. Alle bewunderten und sprachen von Rahel, sie war das Topmodel. Die Stufen zum Erfolg waren garantiert, alleine weil sie eine richtige Figur hatte. Lea dagegen lebt im Schatten dieser älteren, der jüngeren Schwester. Sie war das hässliche Entchen und ihre Schwester der hübsche Schwan. Sie wird ständig übersehen, ihre Meinung ist nicht gefragt und wegen ihrem Aussehen wird sie nicht für voll genommen. Sie ist in den Augen der anderen und vor allem ihrem Vater nur eine halbe Frau. Und der Vater, der weiß das auszunutzen. Und jetzt ist sie verheiratet auf eine sehr erniedrigende Weise. Und das mit einem Mann, der schon immer nur Augen hatte für die Schwester. Also ich glaube, es wäre besser gewesen für sie, wenn sie nicht geheiratet hätte. Jetzt muss sie jeden Tag ihres Lebens in das Gesicht ihrer Jüngeren schauen, ihrer Schwester schauen. Und dann soll sie noch täglich dankbar sein für einen Mann, der anständig genug ist, dass er sie nicht einfach nur weggeschickt hat. Wer möchte eigentlich mit ihr tauschen? Auch wie Jakob hat sie eine innere Leere, ein Loch, eine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Bedeutung. Wie geht sie damit um? Und dann geht unser Text weiter. Doch weil Lea weniger geliebt wurde, schenkte der Herr ihr Kinder, während Rahel kinderlos blieb. Ihr erstes Kind nennt sie Ruben und der Name heißt so viel wie ich werde gesehen. Dieser Name drückt also eine Sehnsucht aus. Ich werde jetzt gesehen, weil ich einen Sohn habe. Aber sie denkt, sie hat Großartiges geleistet. Das Problem ist nur sie hat das gedacht. Alle anderen haben kaum Beachtung geschenkt. Die erhoffte Reaktion bleibt aus. Ihre Leistung ist offensichtlich etwas ganz Normales, selbstverständlich. Und deswegen ist sie angetrieben, sich doch nochmal zu beweisen. Sie versucht es nochmal, ihre Leere zu füllen. Den zweiten Sohn nennt sie Simeon. Das heißt so viel wie, ich werde gehört. Und wieder zeigt der Name des Kindes aus, drückt aus, was ihre Hoffnung ist. Sie möchte gehört werden. Ihre Meinung soll mal ernst genommen werden. Leute sollen mal hinhören, was sie zu sagen hat. Es klappt wieder nicht. Und wieder bekommt sie ein Kind, Levi. Und sie drückt mit diesem Namen diese Hoffnung aus, dass ihr Mann sie doch nun endlich einmal liebt. Die Rolle als erfolgreiche Mutter, das soll ihren Wert definieren. Ihr Mann soll die tiefsten Sehnsüchte erfüllen. Aber das klappt natürlich auch in den besten Umständen nicht. Jakob und Lea haben vieles gemeinsam. Jeder sucht nach Erfüllung bei Plätzen, die zwar alles versprechen, aber die diese Versprechen nie leisten können. Die Frage ist, okay, wie kann Lea da rauskommen? Beim vierten Sohn ist alles anders. Sie nennt ihn Juda. Juda heißt so viel wie, nun will ich den Herrn preisen. Nun heißt so viel wie, jetzt oder diesmal mache ich es anders. Diesmal preise ich den Herrn. Vorher habe ich meine Bedeutung von der Reaktion und der Meinung anderer abhängig gemacht. Diesmal ist mir das zweitrangig. Ich möchte diesmal ein neues Lied singen. Diesmal schaue ich nicht auf Menschen, sondern auf Gott. Nicht mein Aussehen und nicht meine Leistung bestimmen, ob ich okay bin. Gott bestimmt meinen Wert. Er übersieht und er überhört mich nicht. Und was er über mich denkt, das ist wirklich wichtig. Und das ist doch eigentlich, was wir alle brauchen. Jemand, der mich ganz und gar kennt und der sich dann nicht irgendwie vor Schreck abwendet, sondern der mich annimmt und umarmt, mich trotzdem liebt, der trotzdem zu mir steht. Gott gibt, was ich am nötigsten habe, was kein Mensch und keine Dinge mir geben können. Und am Ende wartet eine erneuerte Welt mit geheilten Beziehungen und erfüllter Liebe auf mich. Lea wendet sich an Gott und sie fängt an, ihr Leben zurückzubekommen. Ganz klar, Lea hat nicht alles sofort richtig gemacht. Aber sie hat angefangen, ihre Sehnsüchte Gott zu bringen. Und Gott hat angefangen, sie zu segnen. So kommt Gott auch mit einem Jakob und mit einer Lea zu seinem Ziel. Und das Interessante ist, wenn wir die Genesis lesen, dann ist das irgendwie so ein Markenzeichen von Gott. Gott spricht hinein in das Leben von Menschen, wo man denkt, das kriege ich nicht zusammen. Das ist alles so schief. Und für mich bedeutet das, dass eben Gott tatsächlich allmächtig ist. Er kann das. Er kann Dinge so führen und leiten, dass er zu seinem Ziel kommt. Und es ist dieser vierte Sohn Juda, über den die Linie des verheißenen Nachkommens gehen wird. Der Nachkomme, der ein für alle Mal die Folgen von Schuld und Schmerz beenden wird, nämlich Jesus Christus. Lea wird so ein Vorbild, wie Gott einmal die Welt retten wird. Gott sieht Lea, die Frau, die niemand liebte, die Frau, die von allen abgelehnt wurde. Und er gibt selbst alles auf, um gerade für sie da zu sein, um sie zu heilen. Und noch schauen wir uns zu diesem Kontext Jesaja 53 an. Da heißt es, er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Also, unsere Schuld hat uns doch letzten Endes alle entstellt. Und im übertragenen Sinne sehen wir alle so aus wie eine Lea. Aber Jesus ist gekommen und wurde an unserer Stelle verachtet, wurde entstellt, wie Jesaja es hier beschreibt. Er hat sein Leben gelebt, wie wir es hätten leben sollen. Und er übernimmt die Konsequenzen von einem Leben, was nicht so ist, wie es sein sollte. Und jeder, der dieses in Anspruch nimmt, was Jesus getan hat, der mag zwar noch aussehen wie Lea, aber für Gott sieht er aus wie Rahel. Und mit diesem Gedanken möchte ich jetzt auch abschließen. Seine Meinung, Gottes Meinung über mich, das ist das Einzige, was wirklich wichtig ist. Amen.